Du, das ist das Licht ab. Ja, so. Danke. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ihr denkt sicher, was für ein komischer Titel. Ja. Danke. Aber wir haben doch Abkürzungen gern. Auf jeden Fall brauchen wir zig Abkürzungen. Und da habe ich gedacht, ja, wieso nicht einmal so ein kryptischer Titel? Vielleicht kennt ihr Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von einem grossen Konzern. Von einem Konzern, den jeder kennt, der in aller Munde ist. Wie zum Beispiel Siemens, das kenne ich gut, oder Roche oder ein Mercedes. Wenn ich mit denen Kontakt habe, mit diesen Leuten, haben sie nicht gemerkt, dass sich die anders verhalten als Mitarbeiter von so einem kleinen Geschäft mit ein paar Angestellten. Was ist euch da aufgefallen? Was ist da anders? Häufig.
Die Hierarchiestufe ist klarer.
Ja.
Vielleicht in einem kleinen, ungefähr Platz.
Mhm.
War das eine rhetorische Frage?
Wie?
War die Frage
rhetorisch? Nein, nein. Eigentlich generell, aber schon im Geschäftlichen kommt es besser zum Zug. Da merkt man es viel stärker.
Sie sehen aus, wenn sie sich mehr verdienen.
Ja.
Rollköpfe mit.
Ja. Ja. Ja.
Oder sie versuchen halt etwas zu repräsentieren, aber es ist mir schwierig zu sagen, dass es ein Ausdruck ist. Es hat so Sinn, dass sie versuchen, auch gross auszusehen, oder?
In die Richtung geht es, was ich meine. Die Leute, die ich kennengelernt habe in meinem Berufsleben, von diesen grossen Firmen, die sind stolz, dass sie dort arbeiten dürfen. Die machen alles für ihre Firma. Die machen Überstunden. Und die sind vor allem ein bisschen im höheren Kader. Das ist ihre Firma. Sie sind stolz. Sie identifizieren sich mit dieser Firma. Und das sind die besten Mitarbeiter. Die tun sich so einsetzen, manchmal sogar auf Kosten von anderen, wo eigentlich wichtiger wäre. Ups. Und das sieht man auch an dem. Wir sind die, Da sehen wir schon den dritten Turm, der dann noch wird kommen. Das kennt ihr sicher, das ist Rosch. Und die Tosch-Leute, die haben so ein Selbstbewusstsein. Wir sind Rosch-Leute. Und die arbeiten zusammen. Die Gruppe, die es dort hat, die arbeiten zusammen. Haben sie bemerkt, ich habe das nicht gewusst, dass das vermutlich immer so ist, dass eine Person nur ein Ruder hat. Du, das ist noch viel schwieriger, zum schön vorwärts zu kommen, wenn da nur einer ein bisschen aus dem Takt raus ist. Dann gibt es eine Kurve, dort zum Stürmer. Darum ist es auch häufig wichtig für das Management, dass sie glückliche Mitarbeiterinnen haben und Mitarbeiter. Was musst du machen, dass du ein Team hast, das voll hinter dir steht? Es ist ein Konzept. Man könnte das auch ABS nennen. Sagen wir zum ersten. Anti-Blockiersystem. Weil unzufriedene Leute, die nicht loyal sind, die blockieren das ganze System. Also, tun wir doch da dagegen arbeiten. Zuerst war aber bei mir das HBS. Weil meine drei Begriffe haben mich einfach nicht in den Kopf hinein. Und da habe ich mir einen Eselsbrock gemacht. Eben HBS. Fast wie ABS. Wie ihr im Wochenmail entnehmen können, haben wir an der letzten Sitzung im verantwortlichen Kreis über die Ergebnisse von Hausforen, die wir in verschiedenen Häusern hatten, besprochen. Und da ist auch der Begriff gekommen, Reich Gottes. Zuhause habe ich dann der Artikel vom Rainer Bamberger, Gelebte Hoffnung, Gottes Reich in Anbruch, Gemeinde im Aufbruch, gelesen. Ich war begeistert. Ich lade euch ein, das auch nochmals zu lesen. Wir haben das bekommen, dieses Paper. Ich will aber nicht direkt über das Reich Gottes reden, aber es hängt fest mit dem zusammen. Darum möchte ich etwas lesen aus dem Artikel von Rainer Bamberger. Was ist Gottes Reich? Reich Gottes ist die Herrschaft Gottes. Reich Gottes ist da, wo Gottes Autorität, Gottes Wille ausgeführt wird. Gott ist der Herr und ich gehöre diesem Herrn. Reich Gottes ist auch ein Machtbereich, in dem Gott seine Autorität und Kraft zur Entfaltung kommen lässt. Reich Gottes, das ist wörtlich übersetzt die Königsherrschaft Gottes. Gott ist der König über sein Reich. Und wer sein Leben für die Herrschaft Gottes geöffnet hat, ist Bürger bzw. Bürgerin des Reiches Gottes. Und Reich Gottes hat ein Drinnen und ein Draußen. Man gehört dazu oder man gehört nicht dazu. Jesus hat ja viel vom Reich Gottes geredet. Und auch von dem, dass es schon da ist. Nicht in seiner Vollkommenheit, aber als eine Ahnung davon. In Markus 1 steht, jetzt ist Gottes Stunde gekommen, seine Königsherrschaft wird nun aufgerichtet. Ändert euch von Grund auf, kehrt um zu Gott und nehmt seine Heilsbotschaft im Glauben an. Noch deutlicher ist es im Matthäusevangelium. Ihr könnt sehen, dass Gott schon angefangen hat, mitten unter euch seine Herrschaft aufzurichten. Was beinhaltet nun das Leben im Reich Gottes oder das Leben in der Perspektive vom Reich Gottes? Leben im Reich Gottes tut mich verändern, tut jeden verändern, der das angenommen hat, aber auch die ganze Gemeinde. Und auf drei Auswirkungen von dem Leben in der Perspektive vom Reich Gottes wollte ich ein bisschen ausführen. Das eine ist die Hingabe. Dass wir das können, haben wir schon gesehen an den Geschäftsleuten. Da gibt es solche, die gehen sich voll hin für ihre Firma. Sie identifizieren sich mit dieser Firma. Aber auch eine Mutter gibt sich für ihr Kind hin. Also wir können uns ganz hingeben für Gott. Jesus hat das vorgemacht in seiner Hingabe einerseits für uns Menschen und andererseits auch für Gott. Er hat alles auf sich genommen für den Auftrag, den er von Gott bekommen hat. Bis zur Dornenkrone, bis zum Kreuz. Aber auch Menschen haben viele Beispiele in der Bibel und auch später von Menschen, die Hingabe geübt haben. Ich möchte erwähnen, den Paulus. In der Apostelgeschichte lesen wir, seht, durch die Weisung des Geistes gebunden gehe ich jetzt nach Jerusalem und weiß nicht, was dort mir begegnen wird. Aber ich weiß, dass der Heilige Geist mir in jeder Stadt, durch die ich komme, angekündigt, dass Gefangenschaft und Leiden dort auf mich warten. Und er ist trotzdem gegangen. Doch halte ich mein persönliches Ergehen und mein Leben nicht der Rede wert. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel erreiche und den Auftrag erfülle, den ich von Jesus, unserem Herrn, erhalten habe. Den Menschen die Freudenbotschaft von Gottes Gnade zu bringen. Hingab ohne Wenn und Aber. Auch in jüngerer Zeit habe ich jemanden gefunden, der mich sehr beeindruckt hat. Vielleicht kennt ihr die Person vom Namen her, Charles de Foucault. Er hat im 19. Jahrhundert gelebt und ist im Ersten Weltkrieg ermordet worden. Er war ein steinreicher Mann. Man sagt, dass er aus einer der reichsten Familien von Frankreich gekommen ist. Und hat schon ganz früh dem Christentum den Rücken gekehrt. Hat absolut nichts wissen wollen. Er ist dann nach Nordafrika, nach Tunesien, Marokko gekommen. Und dann passiert etwas ganz Seltsames. Er hat die Muslime gesehen, wie die so hingegeben beten. Und das hat ihn total fasziniert. Er hat sich sogar überlegt, wollte ich zum Islam übertreten? Und hat dann aber gemerkt, nein, meine Wurzeln sind woanders. Und er hat sich zurückbesonnen. Und ist ein eifriger Christ geworden. Ein Christ mit Hingabe. Ein Gebet, das von ihm überliefert ist, zeigt, dass seine Hingabe, sein Rückkehren zu einem tätigen Christentum. Mein Vater, ich überlasse mir dich. Mach mit mir, was dir gefällt. Was du auch mit mir tun magst, ich danke dir. Zu allem bin ich bereit, alles nehme ich an, wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt und an allen deinen Geschöpfen. So ersehne ich weiter nichts, mein Gott. In deine Hände lege ich meine Seele. Ich gebe sie dir, mein Gott, mit der ganzen Liebe meines Herzens. Weil ich dich liebe und weil diese Liebe mich treibt, mich dir hinzugeben. Mich in deine Hände zu legen, ohne Maß, mit deinem grenzenlosen Vertrauen, denn du bist mein Vater. Wo ist unsere Hingabe für Jesus, für Gott? Also Hingabe ist ein Merkmal vom Leben in der Reich Gottes Perspektive. Hingabe für Gott, aber auch Hingabe für andere Menschen, die es nötig haben, die mich brauchen. Ein zweites ist Begeisterung. Wir Menschen sind leicht zu begeistern. Wir begeistern uns für Fußball, für verschiedenste Sportarten. Wir begeistern uns für Wissenschaft, für Handwerk. Wir begeistern uns für eine Idee. Und sind auch begeistert von der Schöpfung von Gott. Also, wir sind begeisterungsfähig. Und da habe ich nicht anders können, als einfach ein paar tolle Bilder von der Schöpfung von Gott zu zeigen. Etwas, was begeistert, wenn wir das sehen, wenn wir da dabei sind. Entschuldigung, das ist etwas länger. Die Milchstraße, wo wir ein Teil davon sind. Wir lassen uns begeistern. Sind wir auch begeistert von Gott? Oder sind wir enttäuscht von Gott? Begeisterung ist etwas, was wichtig ist. Wichtig für jeden, wichtig für die Gemeinde. Eine Gemeinde, die Begeisterung durchkommt. Das steckt an. Oh, das möchte ich auch, da möchte ich auch dabei sein. Es von dem HBS fehlt noch das S. Das ist etwas Feines, etwas, was man nicht machen kann. Aber was wunderbar ist, wenn es da ist, wenn es im Mensch ist, wenn man das spürt in der Gemeinde. Gewisse nennen das Strahlkraft. Was, ich frage euch, was könnte das sein? Die Strahlkraft.
Wenn ich mir fest ein Edelsteinslied in Gedanken hätte gespielt. Nach einem Reaktor umfällt, wie etwas nachwirkt,
Ja. Die Strahlkraft. Die Strahlkraft, die ich da meine, die da gemeint ist, die aus dem Leben im Reich Gottes Perspektive kommt, das ist das Leuchten von innen nach außen. Nicht ein Leuchten wie das Licht, sondern etwas Subtileres. Das Gespüren, da ist der Heilige Geist anwesend. Da ist Gott anwesend. Und das ist unerhört anziehend, überzeugend, weil es nicht vom Mensch ausgeht, sondern von Gott, vom Heiligen Geist. Strahlkraft ist anziehend, überzeugend, ohne Wort. Und das wünsche ich mir für unsere Gemeinde. Hingabe, Begeisterung, Strahlkraft. Ich habe einen Traum, dass unsere Gemeinde immer mehr geprägt ist von der Hingabe und Begeisterung für den dreifaltigen Gott und das, sein Reich. Dass seine Strahlkraft in uns immer mehr Gestalt annimmt. Trotz unseren Fehlern und unserem Stolpern. Klaus Douglas, von dem bin ich gerade ein bisschen am Lesen, der hat das ganz schön ausgedrückt. Und darum möchte ich das euch noch vorlesen. Er hat das für seine Gemeinde geschrieben. Aber das gilt auch für uns. Wir haben einen Traum, dass in unserer Gemeinde eine Leidenschaft für Gott entsteht. Dass Gott spürbar gegenwärtig ist in unserem Singen und Beten, Feiern und Arbeiten. Dass unsere Frömmigkeit authentisch und ansteckend ist. Dass wir brennen für Gott, ohne fanatisch zu werden. Und dass wir Schritt für Schritt verwandelt werden zu Abbildern der Liebe Gottes. Hast du, haben wir auch so einen Traum? Und es ist so ermutigend, dass wir nicht bei Null anfangen müssen. Es ist schon einiges da. Das eine mehr, das andere weniger. Mit dem schließe ich. Und ich habe noch mal drei Predigten, die es mir fortzügelt. Und da kommen noch mal drei einfach Wünsche für unsere Gemeinde.